Was für einen Gott wir haben, dem wir dienen dürfen. Wir haben es eben in diesem Psalm so wunderbar wieder vor Augen geführt bekommen, dass unser Gott ein Gott ist, der mächtig ist. Und meine Frage an dich heute Morgen als Einleitung zur Predigt ist die Frage, glaubst du das? Und ihr dürft antworten, glaubst du, dass Gott mächtig ist?
Ja.
Glaubst du, dass er die Welt geschaffen hat?
Ja.
Glaubst du, dass er die Welt erhält?
Ja.
Glaubst du, dass er die Welt liebt?
Ja.
Okay. Wir können weitermachen bis zum Ende der Predigt. Nun, die Realität ist aber die, wenn du dein Leben als Christ führst und du bemerkst, dass du trotzdem noch, obwohl Gott mächtig ist, obwohl Gott eingegriffen hat in deinem Leben, du trotzdem noch mit Sünde kämpfst und du deine Mitchristen anschaust und du siehst, irgendwie harzt es und irgendwie komme ich nicht vorwärts und manch einer von euch liegt nachts wach und fragt sich, bin ich auch wirklich errettet? Und all das bringt dich immer wieder an den Punkt zu hinterfragen, ist Gott wirklich so mächtig? Ist er wirklich in der Lage, Menschen komplett zu verändern? Eine komplette Verwandlung zu vollziehen in dem Wesen eines Menschen, seine Richtung, sein Wesen, alles so zu verändern, dass er eine neue Ausrichtung bekommt? Denn das ist es, das Herzstück unseres Glaubens. Hier liegt der Startpunkt eines Gott wohlgefälligen Lebens. Und das ist der grundlegende Schritt, der jeder Mensch braucht, um vor Gott gerecht dazustehen, um dem Zorn Gottes zu entfliehen, um in Ewigkeit Frieden mit ihm zu haben. Genau diesen Punkt, wo Gott eingreift und den Menschen verändert. Wir nennen es Bekehrung, die Umkehr des Sünders zu Gott. Und obwohl es dieser entscheidende Punkt in dem Leben eines jeden Christen ist, dann ist es trotzdem dieser entscheidende Punkt, der zu so viel Missverständnissen und so viel Verwirrnissen geführt hat und so oft falsch verstanden, so oft falsch erklärt wird. Wir kennen den Kampf aus der Vergangenheit, den Luther hatte. Er stand der katholischen Kirche gegenüber, die bis heute überzeugt ist davon, dass Errettung nicht möglich ist außerhalb der Kirche. Nur durch die Sakramente, die die Kirche gibt, kann man zum Glauben kommen. Und dann auch nur unter Umständen. Und Luther hat es gesehen und er fing an, das deutlich dagegen zu predigen. Und er hat etabliert und mit seinen Genossen zusammen, dass es nicht die Kirche, sondern dass es Christus allein ist, der sich in der Schrift allein offenbart, der aus Gnade allein zu seiner Ehre allein Menschen errettet. Und es war endlich der Punkt, wo nach Jahren des dunklen Katholizismus Licht ins Dunkle kam und Sünder endlich so erkannt wurden, wie sie waren, nämlich völlig hilflos und angewiesen auf die große Rettung des Herrn. Und während dieser Moment in der Reformation so viel Licht reingebracht hat, so ist es umso trauriger zu sehen, dass in der Zeit, die danach kam, dieses klare Evangelium mehr und mehr wieder verwässert wurde. Denn nachdem man Erweckungen erlebt hatte, dachte man sich, die können wir auch manipulieren. Das können wir auch ein bisschen einfacher machen. Wir machen es den Menschen einfach, indem wir ihnen sagen, komm einfach nach vorne, sprich dieses eine Gebet, das ich dir sage, und dann bist du gerettet. Oder man fing an, die Errettung neu zu definieren. Und heute gibt es tatsächlich Theologen, die sich evangelikal nennen, die von einer Rechtfertigung sprechen, die nicht mehr eine Wesensveränderung ist, sondern lediglich die Erklärung, dass du jetzt Teil des Volkes Gottes bist. Völlig verwässert. Und dann gibt es Charismatiker, die sich so an die Händeauflegung festmachen, und für die lediglich die Errettung darin besteht, die Hände aufzuerlegen und wenn eine Heilung stattfindet, dann wird auch die Errettung stattgefunden haben. So verwässert. Und bei all dieser Verwirrung, die wir erleben, sowohl im evangelikalen Raum als auch sonst irgendwo, ist die Frage, was ist denn jetzt überhaupt noch wahr und was geht in einer Bekehrung vonstatten? Und wie verändert sich eine Person, wenn Gott eingreift? Und ich fürchte, dass wir in vielen Gemeinden mit Leuten zu tun haben, wo dieses Verständnis nicht mehr klar da ist. Wo es nicht mehr deutlich ist, was es bedeutet, Christus anzugehören. Menschen, die mitschwimmen, die irgendeine Erfahrung, die sie hatten, irgendein Erlebnis, irgendein Gebet mit irgendjemandem als ihre Bekehrung bezeichnen, aber nie wirklich zum Glauben gekommen sind. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und zurückzuschauen zu dem, was mit dir passiert ist, als du gläubig wurdest. Und es ist wichtig, innerhalb dieser Verwirrung sich nicht einfach mit simplen, widersprüchlichen Aussagen zufrieden zu geben, sondern zu forschen und zu verstehen, wie Gott wirklich errettet. Und das werden wir uns heute anschauen, anhand von 4 Schritten, wie die Errettung vonstatten geht, damit du die völlige Verwandlung, die geschieht, auch verstehst. Wir sind mittlerweile in Apostelgeschichte 9 angekommen. Und Lukas hat nur kurz diesen Mann in Apostelgeschichte 8 erwähnt, namens Saulus. Ein Pharisäer, der bei der Steinigung dabei war von Stephanus. Ein Pharisäer, der dann auch die Gemeinde verfolgte. Und hier ist es in Apostelgeschichte 9, wo wir seine dramatische Bekehrung sehen und wo sie uns vor Augen gemalt wird. Nun, normalerweise steigen wir jetzt direkt in den Text ein. Ich bitte euch aber, erst einmal zu 1. Timotheus 1 zu gehen mit mir. Das ist etwas unüblich, gebe ich zu, aber wir müssen hier noch kurz was hinzufügen. 1. Timotheus 1, Vers 16. Da schreibt nämlich dieser Mann, von dem wir heute lernen werden, an seinen Schüler Timotheus in 1. Timotheus 1, Vers 16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Nun, warum lese ich euch diese Stelle vor? Aus dem Grund, weil wenn wir die Bekehrung von Saulus sehen in Apostelgeschichte 9, dann werden viele Leute sagen, das war was ganz Besonderes, das ist nicht normal. Das, was dort geschehen ist, kannst du nicht als Standard nehmen für das, was wir heute im Christenleben erwarten können. Was sagt Paulus aber in 1. Timotheus 1, Vers 16? Das, was an mir geschehen ist, ist was? Ein Vorbild für alle. Das heißt, so wie Gott an mir gewirkt hat, so will er an jedem Menschen wirken, den er errettet. Das heißt, wenn wir jetzt zur Apostelgeschichte 9 gehen, jetzt dürft ihr dahin blättern, dann ist das, was uns hier präsentiert wird, beinhaltet Prinzipien für alle. Das, was hier präsentiert wird, ist nicht nur eine Bekehrung, die besonders ist oder eine besondere Berufung, sondern ein Beispiel dessen, was Errettung für jeden Einzelnen bedeutet. Und so schlagen wir jetzt Apostelgeschichte 9 ab Vers 1 auf und ich lese die Verse 1 bis 31. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht essen und aß nicht und trank nicht. Er konnte nicht sehen, Entschuldigung, und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in seiner Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhnen Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen? Und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führte? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbringen konnten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Wir haben in der Apostelgeschichte bis jetzt in wunderbarer Weise gesehen, wie der christliche Glaube die Welt ergriffen hat. Wie der Heilige Geist die Gemeinde zuerst in Jerusalem baut, wie dort die Verfolgung jetzt eintritt und wie dadurch das Evangelium über die Grenzen Judäas hin nach Samaria und dann auch, wie wir hier sehen, nach Damaskus und viele andere Orte sich zerstreut hat. Und mitten in dieser Entwicklung hält Lukas jetzt an und gibt den Fokus auf diesen einen Mann, der so eifrig ist, diesen Gemeinde zu verfolgen. Und so kommen wir zu dem ersten Schritt, den wir in der Errettung sehen. Jesus verfolgt vom Sünder. Also hier ist er wieder, Saulus, der uns bei Stephanus begegnet ist. Und wenn ihr zurückblättert zu Kapitel 8, Vers 3, dort wird uns eine kurze Beschreibung gegeben von dem, wie Saulus unterwegs war. Und dort steht, dass er die Gemeinde verwüstete. Und der Begriff, der hier verwendet wird, den sehen wir an anderer Stelle, um zu beschreiben, wie Wildschweine sich in den Weinbergen unterwegs machen und alles zerstören. So war Saulus unterwegs, ein Versuch, alles in Ruinen zu hinterlassen, was bis jetzt noch von der christlichen Glauben übrig ist. Wir sehen einen Mann, der in Rage gerät, einen Mann, der in Eifer für sein Volk kämpft. Für seine Religion. Und er muss sich gefühlt haben wie Pinehas aus 4. Mose 25, der selbst eigenhändig einen Speer nahm, um alle Götzendiener zu ermorden und so das Gericht Gottes abwendete. Saulus ist hier wie einer der Zeloten auch, die im Reich zu der Zeit Jesu agierten, die mit aller Vehemenz und mit aller Gewalt versucht haben, das Reich Gottes zu etablieren und deutlich zu schützen, was Gott ihnen gegeben hatte. Und so ist Saulus hier ein Mann, der uns beschrieben wird als ein Mann, dessen Eifer unaufhörlich ist, dessen Anstrengung beständig ist und dessen Disziplin ungebrochen ist auf diesem Weg, in dieser leidenschaftlichen, ungebremsten Wut, den christlichen Glauben zu stoppen. Und so wie er uns in 8 Vers 3 vorgestellt wird, so schwingt Lukas jetzt zu 9 Vers 1, wo wir sehen, dass dieser Saulus, der so unterwegs war, immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger Jesu schnaubt. Und dieser Begriff Schnauben erinnert an ein Kampfpferd, das den Geruch der Schlacht in seiner Nase hat. Spurgeon schreibt von einem Werwolf, der Blut geleckt hat. Calvin nennt ihn nur ein ungezähmtes Biest. So beschreibt die Bibel uns, ein Mann in Rage mit nur einem Ziel, Unheil, Tod und Gericht über die Christen zu bringen. Und genau mit dieser Motivation, mit der er unterwegs war, lesen wir weiter in 8 Vers 1, dass er zu den hohen Priestern ging und sich von ihm Briefe erbat, nach Damaskus in die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Wir sehen also, dieser Saulus, der uns hier vorgestellt wird, ist nicht irgendeiner ein Unbekannter. Er ist ein Pharisäer, er ist einer von denen, der erfolgreich unter den Seinen ist, der geschult wurde von den Besten, der jetzt von den hohen Priestern die absolute Autorität bekommt, alles zu tun, um diesen Glauben zu stoppen. Und man bekommt den Eindruck, dass Saulus hier den Eindruck hatte, in Jerusalem hätte er sein Ziel schon erreicht. Und sich jetzt noch ausstreckt, um zu gucken, wo hat sich dieser Glaube noch verteilt. Und er denkt an Damaskus, eine Stadt, die über 200 Kilometer von Jerusalem weg ist. Eine Reise, die er jetzt auf sich nehmen muss, die mehrere Tage in Anspruch nimmt. Weil dieser Mann sicher gehen will, dass diese Sekte, wie er sie nennt, die Sekte, die als der Weg bekannt war, nicht um sich greift. Und so agiert Paulus hier förmlich wie die Geheimpolizei des Systems. Nichts kann ihn aufhalten. Sein Kurs ist gesetzt. Als ob der Autopilot eingeschaltet ist. Die eine Spur, Konzentration nur auf das eine. Der Kampf für seine Religion, für seinen Stolz. Doch was er noch nicht wusste, war, es war gegen Gott. Und so wie Saulus uns hier beschrieben wird, genau so, in diesem Kampf gegen Gott, genau so warst du. Vielleicht warst du nicht mit einer solchen Wut unterwegs gegen die Christen wie Saulus hier. Vielleicht warst du nicht in einer Rage, in dem Versuch, anderen Leid anzutun, aber nichtsdestotrotz, das warst du. Unterwegs gegen Gott. Unterwegs für dich und deine eigenen Ideale, unterwegs im Ungehorsam, in Sünde und in absoluter Verdorbenheit. Das ist es, was die Bibel uns immer wieder deutlich macht. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Und wir müssen verstehen, dass es vor Gott keine Grauzonen gibt. Es gibt vor Gott nur den Gerechten und den Ungerechten. Und die Bibel ist da ganz eindeutig, dass vor der Bekehrung jeder Mensch den gleichen Weg geht. Das ist dieser Weg, der von Gott weggeht. Das ist dieser Weg, der gegen Gott ist. Und dieser Weg, der alles andere ist, als in irgendeiner Form okay oder akzeptabel, sondern nichts anderes, biblisch gesehen, als völlige Opposition gegen Gott. Und das hat Jesus selbst so deutlich gesagt in Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Seht ihr, es gibt keinen neutralen Boden. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt nur ein mit Jesus oder ein gegen Jesus. Nichts dazwischen. Und wenn du jetzt hier Saulus anschaust und denkst, ach Mensch, war der schlimm, dann macht die Bibel dir deutlich, du warst genauso schlimm. Und man hört immer wieder in Zeugnissen, wie Menschen den Versuch haben, sich gut zu reden. Ich habe schon immer an Gott geglaubt. Ich war schon immer irgendwie gläubig. Oder ich war ja nicht so schlimm. Und die Bibel ist so deutlich, das ist falsch. Deine Sünde, ist sie noch so klein, ist ein Kapitalverbrechen gegen Gott. Deine Sünde genauso ist Rebellion, Meuterei gegen diesen einen Gott. Und in dem Sinne unterscheidet sich kein Mensch von dem schlimmsten Schwerstverbrecher im Knast. Beide haben das gleiche Problem. Sie sind rebellisch gegen Gott. Und das ist wichtig zu verstehen, dass so wie Saulus uns hier präsentiert wird, er kein Einzelfall ist, sondern er ist ein Repräsentant der Menschheit. Denn so wie er sich hier verhält, lebt jeder Mensch von Natur aus in ständigem Widerstand gegen Gott. Und deshalb ist die Bibel so deutlich, dass du tot bist in deinen Sünden, dass du ein Kind des Teufels bist, dass du verfinstert bist im Verstand. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn es ist genau der Punkt, wo die Errettung anfängt. Und wer das nicht versteht, wer der Mensch vor der Errettung war, der versteht auch die Errettung selbst nicht. Der wird die lediglich als eine Verbesserung sehen, statt eine Veränderung. Der wird auch ständig zurückschauen und an seinem eigenen Erfolg festhalten und sagen, schau doch, wer ich damals war, bevor ich bekehrt war. Schau doch, was ich damals gemacht habe, bevor ich mich bekehrt habe. Schau doch, schau doch, schau doch, was ich bin. Hast du erkannt, dass vor deiner Bekehrung du sowas wie Paulus, ein ungezähmtes Biest, unbändig gegen Gott? Denn so warst du, bevor Christus in dein Leben getreten ist. Und so bist du auch heute noch, wenn du Christus nicht als Herrn und Retter kennst. Das Schöne ist, Jesus lässt es nicht dabei. Sondern wir sehen jetzt den zweiten Schritt, den Gott mit diesem Saulus geht. Jesus begegnet dem Sünder. Schaut mal mit mir in Vers 3. Wir sehen also diesen Saulus in einer Rage, nur auf dieses eine Ziel konzentriert. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Wir sehen hier, wie aus dem Nichts. Dieser Saulus sieht die Stadt Damaskus schon am Horizont. Er hat sein Ziel fast schon erreicht. Und jetzt plötzlich wird er von Licht umstrahlt. Ein Licht so hell, dass es ihn blendete. Später sagt Paulus, dass das um die Mittagszeit geschehen ist. Das heißt, die Sonne stand an ihrem Zenit. Es war schon hell, so wie es war. Und jetzt kommt noch mal eine extra Licht dazu, dass die Helligkeit der Sonne absolut übertrifft. Und was Saulus hier erlebt, ist die Herrlichkeit Christi in voller Wucht. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass dieser Mann, der sonst so stolz und selbstbewusst war, wie ein Kind zusammenbricht. Wie wir es in Vers 4 lesen. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und es ist dieses Bild von einem Umfallen, Hinfallen vor der Herrlichkeit Gottes, das wir in der Bibel immer wieder sehen. Jesaja steht vor dem Thron Gottes, er bricht zusammen. Johannes sieht den verherrlichten Christus in Offenbarung, er bricht zusammen. Und so auch Paulus hier. Paulus, Saulus, hier ist er noch Saulus, er wird Paulus. Also ihr wisst, dass ich von der gleichen Person spreche. Er ist überwältigt, er ist in Beschlag genommen. Er ist wie aus dem Nichts geblendet von der Herrlichkeit Christi. Und dann hören wir die Worte, die Jesus zu ihm sagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und jetzt ist Saulus völlig perplex. Wer wäre das schon nicht? Und er stellt die Frage in Vers 5. Wer bist du, Herr? Und Jesus hätte alles Mögliche sagen können. Er hätte sagen können, ich bin der Messias aus dem Alten Testament, du hast es schon von mir gelesen, du hättest es wissen müssen und so weiter und so fort. Was sagt er? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Nun, Saulus war hinter den Christen her gewesen. Er hatte gezielt jene gesucht, die diesen Irrlehrer, wie er ihn nannte. und der von seinen Genossen an ins Kreuz gebracht wurde. Er hatte versucht, diese Nachfolger zu finden. Er hatte versucht, das, was die Pharisäer bereits durch die Kreuzigung bewirkt hatten, jetzt noch weiter fortzuführen. Es war hier ein Kampf um den richtigen jüdischen Glauben, den er gekämpft hat. Ein Kampf um die Aufrechterhaltung der Überlieferung. Bis zu diesem Punkt hatte Saulus das Judentum in Gefahr gesehen. Und aus seiner Sicht, so wie er bis jetzt gedacht hatte, war dieser Jesus tot. Bis jetzt hatte er gedacht, dass die Geschichte eigentlich hätte vorbei sein sollen. Und jetzt ruft mitten aus dem Licht dieser Jesus ihm zu: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und mit diesem Satz stellt er alles klar. Und er macht dem Saulus deutlich: Du bist nicht auf Gottes Weg, obwohl du das dachtest, sondern auf deinem Weg. Du verfolgst nicht den Willen Gottes, sondern Satans Willen mit dem, was du gerade machst. Und du hast gedacht, ich bin tot, aber ich lebe und ich greife ein. Und ich bin Christus, der Messias. All das hätte er ihm explizit sagen können, aber all das war deutlich durch diese eine Aussage: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus lebt und Jesus wirkt. Das war jetzt keine Frage mehr für Saulus. Hier ist der Moment, wo die Welt für Saulus zusammenbricht. Hier ist kein Stolz mehr. Hier ist kein Selbstbewusstsein mehr. Hier ist ein zerstörter Mann mit einer zerstörten Mission. All das, was er sich aufgebaut hatte, sein ganzes Lebenswerk, sein ganzes Streben, hat sich als falsch entlarvt. Sein Eifer, der religiös getrieben war, hat sich jetzt als große Sünde herausgestellt. Dieser stolze Saulus ist jetzt ganz klein. Aber Jesus erscheint ihm ganz groß. Wenn Christus dich ruft, dann ist dieses Erlebnis nicht so dramatisch wie das, was für Saulus hier erlebt. Du musst dann auch kein Licht vom Himmel erwarten. Aber wenn Christus dich ruft, dann zerstört er deine Welt. Dann werden die Werte, nach denen du gelebt hast, knallhart verändert. Was zuvor richtig erschien, ist jetzt plötzlich falsch. Und jeder, der dann zum Glauben kommt, der kann eins sagen: Ich habe Gott erkannt. Ich habe Jesus erkannt. Ich habe verstanden jetzt, dass er der Herr ist. Ich habe jetzt verstanden, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Ich habe verstanden, dass nur durch ihn Rettung ist. Und ich habe verstanden, dass er für meine Sünden starb und dass er alles ist und ich bin nichts. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist nichts wert. Und es ist dieser Glaube, der Jesus als Herrn und Retter erkennt von Anfang an, der richtige Glaube ist. Und das müssen wir deutlich verstehen. Da gibt es keine abgespeckte Variante. Da gibt es keine Light-Version, keine Abkürzung, die du nehmen kannst. Kein: Ich bete einfach und dann bist du schon gerettet. Oder: Ich bete für dich und dann wirst du gerettet. Sondern es gibt keinen Weg an Christus vorbei. Was du brauchst zur Errettung ist, Christus zu erkennen, so wie er ist. Und sagen zu können: Er ist der Herr, er ist der Retter und ich unterwerfe mich ihm. Und das ist der Punkt, wo sich manch einer in falscher Gewissheit wägt, der bis jetzt gedacht hat, er könnte Christus als Beifahrer in seiner religiösen Reise mitnehmen. Der bis jetzt gedacht hat, es ist schon alles ganz gut, wenn ich Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gehe, wenn ich meine Bibel lese, wenn ich hin und wieder bete. Aber kannst du wie Paulus sagen: Ich habe ihn erkannt? Denn das ist Glaube. Und das ist der Glaube, an dem es keinen Widerstand mehr gibt, an dem keine Selbstverwirklichung mehr gibt, sondern nur noch Kapitulation, Bankrotterklärung, Abtritt der Regierung deines Herzens. Und du verstehst, es geht nur um ihn. Und er soll regieren. Saulus bekommt jetzt ganz konkrete Anweisungen von Jesus und wir lesen dann in Vers 6. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Sein Eingang jetzt in Damaskus ist ganz anders als erwartet. Jetzt ist er gedemütigt. Jetzt ist er blind und er ist abhängig von anderen. Und so sehen wir, wie er dann in Damaskus sitzt, 3 Tage lang, nicht sehen kann, nicht essen und nicht trinken, in absolutem Schockzustand. Denn all das, was er sich aufgebaut hat, war jetzt kaputt. Und auch wenn Gott dich zu diesem Tiefpunkt führt in deinem Leben, dann dieser Tiefpunkt, an dem du weinst und Buße tust über die Vergangenheit, an dem du verstehst, dass all das, was du getan hast, gegen Gott war. Und wenn du plötzlich selbst dich mit anderen Augen siehst und sich all das, was du dir aufgebaut hast, sich in nichts aufgelöst hat, dann lässt Jesus dich nicht dort stehen. Er wird dich nicht in Ewigkeit in Selbstmitleid schmoren lassen, sondern er gibt dir Perspektive. Und das führt uns zum 3. Schritt. Jesus verändert den Sünder. Denn wir sehen jetzt, wie Lukas den Fokus von Saulus für einen Moment wegschwenkt und uns den Hananias vorstellt, ab Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Hananias ist hier ein Mann, von dem wir später nie wieder etwas hören werden. Offensichtlich ein Christ, der ansässig ist in Damaskus, den Gott jetzt beruft und ihn zu diesem Saulus hinschickt. Hananias hat aber seine Skrupel und steigt jetzt in einen Dialog mit Gott ein und fragt ihn in Vers 13, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Wir sehen also, der Ruf von Saulus ist ihm vorausgeeilt. Und in Vers 14, und er hat hier Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Nun, wer würde nicht so reagieren wie er? Es hätte ja sein können, dass Saulus tatsächlich versucht, sich als Spion in die Gemeinden einzuschleichen, dass er trotzdem noch versucht, seine Pläne irgendwie zu verfolgen. Und jeder wusste in Damaskus, dass Saulus die höchste Autorität, die höchste jüdische Autorität überhaupt hat und den Freipass von den Hohenpriestern selbst, alle Christen zu verfolgen. Und deshalb antwortete ihm Gott jetzt in Vers 15, geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch für Könige und Söhne Israel. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Gott sagt also, dass dieser Saulus jetzt zu einem auserwählten Werkzeug Gottes werden soll, der den Dienst Gottes tun wird. Den, den er vorher verfolgt hat, soll er jetzt verkündigen. Und darüber hinaus soll er auch leiden müssen. Das heißt, der Verfolger wird jetzt zum Verfolgten werden, er wird zum Unterdrückten werden. Die Bedrohung, die vorher da war, wird jetzt zum Werkzeug in Gottes Reich. Was wir hier sehen, ist eine 180-Grad-Wendung, die hier passiert. Und es ist eine Wendung, die jeder erlebt, der zum Glauben kommt. Eine Wendung, die jeder erlebt, der zum Glauben kommt. Denn jeder, der zum Glauben kommt, bemerkt, wie Christus ihn radikal verändert. Der bemerkt, dass er nicht mehr der gleiche ist wie zuvor. Derjenige, der vorher in Unzucht gelebt hat, mit x Frauen geschlafen hat und dem das völlig egal war, wird jetzt nach Reinheit streben. Der, der vorhin gelogen hat, ohne mit einer Wimper zu zucken, wird jetzt nach Wahrheit streben. Der Habsüchtige, der alles gesammelt hat, bis zum geht nicht mehr, wird jetzt nach Freigebigkeit streben. Und das ist die Wesensveränderung, die völlig übernatürlich ist, die kein Mensch erklären kann, als nur durch Christus allein. Und so war es auch bei Saulus hier. Niemand hätte ihn von seiner Rage abhalten können, wäre nicht Christus selbst eingetroffen. Denk daran. Denk daran, wer du warst. Nichts hätte dich davon abgehalten, in Unmoral zu leben, wäre Christus nicht in deinen Weg getreten. Nichts hätte dich davon abgehalten, dein Leben selbst so schön wie möglich zu machen durch Luxusartikel, wäre Christus nicht eingetreten. Nichts hätte dich davon abgehalten, deine homosexuelle Beziehung weiterzuführen, wäre Christus nicht in dein Leben eingetreten. Es ist er, der verändert, und zwar grundlegend. Und deshalb kann Paulus später schreiben in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine leicht angepasste Version. Er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und genau aus dem Grund kann Jesus auch zu Nikodemus sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Glaube an Jesus Christus ist radikale Veränderung. Völlige Verwandlung. Komplett neu. Das ist wichtig zu verstehen. Was Jesus tut, ist nicht nur eine Renovierung. Es ist Abriss und Neubau. Es sind neue Wünsche, die dich treiben, neue Ausrichtung, neue Zielsetzung. Und du wirst erleben, dass das, was dich vorher angewidert hat, dich jetzt erfreut. Dass das, was dir vorher deine Hauptwünsche waren, jetzt nicht mehr deine Hauptwünsche sind. Denn es geht jetzt darum, Gottes Willen zu tun. Und du hast das Verlangen, ihn kennenzulernen. Alles in dir ist neu. Das macht Gottes Gnade mit dir. Deshalb erinnere dich an deine Bekehrung. Erinnere dich daran, was er Großes an dir getan hat. Erinnere dich daran, wie dir Christus vor Augen gemalt wurde und du ihn plötzlich erkanntest als die Lösung und du in deiner Sündhaftigkeit überführt wurdest und in dem alles neu wurde und du dein altes Leben hinter dir ließ. Erinnere dich an diesen Moment. Erinnere dich an diesen Moment, wenn du zweifelst. Und erinnere dich auch daran, dass dieser Moment nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Nichts kann das rückgängig machen. Genauso wenig wie ein Neugeborenes zurück in den Mutterleib kann. Genauso wenig wie ein Schmetterling zurück in den Kokon gehen kann. Unmöglich. Und so auch für den Christen, er kann unmöglich wieder ins alte Leben gehen. Einmal neugeboren, immer neugeboren. Völlig verändert, völlig neu. Wenn du heute hier sitzt, Christ bist, an ihn glaubst, dann halte diesen Moment fest. Als den Moment, an dem alles anfing. Und wenn du heute hier sitzt und merkst, da fehlt mir was. Ich habe keinen Frieden mit Gott. Dann lass nicht länger auf dich warten. Glaube an ihn, erkenne ihn und kehre um von deinem alten Weg. Gott macht hier aber auch keinen Hehl aus den Kosten, die ein Christ auf sich nehmen muss. Wenn er hier zu Hananias selbst schreibt, denn ich werde ihm, in Vers 16, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Denn Christus nachzufolgen bedeutet Leid. Und es ist dieses Leid, das den Lackmustest darstellt, an dem sich Christen von Ungläubigen unterscheiden. Leid ist die Bewährungsprobe eines Gläubigen. Und Leid im Leben ist ein ständiger Begleiter des Christen, bis er die Ewigkeit erreicht hat. Und so kannst du dir einen Sportler vorstellen, der alles gibt, um seine Olympiamedaille zu bekommen. Dieser Sportler wird leiden für sein Ziel. Er wird die Familie und Freunde zurückstellen. Er wird körperliche Schmerzen spüren. Er wird auf leckeres Essen verzichten, während andere sich vollstopfen. Und so ist ein Christ ein Mensch, der bereitwillig leidet im Kampf gegen Sünde, weil er weiß, was ihn Besseres erwartet. Der bereitwillig leidet, wenn andere ihn verachten, weil er weiß, was ihn Besseres erwartet. Der bereitwillig leidet, wenn er Nein sagen muss zu weltlichen Freuden, weil er weiß, wie viel Besseres ihn erwartet. Und das müssen wir immer deutlich halten. Und Jesus macht es hier schon von Anfang an deutlich. Leben als Christ ist kein Besuch auf dem Ponyhof, sondern ein steiniger Weg zu einem herrlichen Ziel. Harte Arbeit mit viel Gewinn. Und es sind viele Mühen verbunden, die immer wieder deine Loyalität zu Gott in Frage stellen werden. Aber Leid ist Teil dessen zu beweisen, dass du nicht mehr der Gleiche bist. Dass du verwandelt bist, eine neue Schöpfung unter der Herrschaft Gottes bist. Und nachdem Gott ihm das jetzt deutlich gemacht hat und gesagt hat, schau, ich nutze ihn jetzt als Werkzeug für mein Reich. Und schau, er wird leiden müssen, wie jeder andere Christ auch. So sehen wir jetzt, wie für Hananias die Fragen geklärt sind und in Vers 17 er hingeht und zu Paulus hingeht. Und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt wirst. Und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Was für ein Moment hier. Was für ein Moment, in dem der Verfolgte dem Verfolger die Hände auflegen kann und sagen kann, du bist jetzt mein Bruder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, das nur Jesus wirken kann. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, da kann ja jeder kommen. Kann ja jeder kommen und sagen, du, ich bin nicht mehr der Gleiche, der ich schon mal war. Und übrigens, ich habe mich verändert. Doch die Bibel macht auch deutlich, dass diese Veränderung, die Jesus wirkt, ganz deutlich sichtbar ist. Und so kommen wir zum vierten Schritt. Jesus verkündigt vom Sünder. In Vers 19 wird uns jetzt beschrieben, nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Hier sehen wir jetzt, in dem Abschnitt, den wir jetzt haben, 19 bis 31, bis 30, das wahre Gesicht des neuen Saulus. Denn sowohl in Damaskus als auch in Jerusalem sehen wir sein erstes Zeichen seiner Bekehrung und die ist Gemeinschaft mit Gläubigen. Er hat Gemeinschaft mit Gläubigen. Hier in Vers 19, er verbringt Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Und wenn ihr ein bisschen weiter runtergeht, in Vers 26, sein Anliegen, er versuchte sich, den Jüngern anzuschließen. Es gibt keine freien Vögel im Reich Gottes. Gemeinschaft ist ein grundsätzliches Merkmal des christlichen Lebens. Jemand, der zum Glauben gekommen ist, wird danach streben, Gemeinschaft mit denen zu haben, die diesen Glauben teilen. Glaube an Christus will mit anderen Gläubigen geteilt werden. Und so ist diese Gemeinschaft, diese Liebe, wie wir sie an anderen Stellen sehen, die Bruderliebe, ein grundlegendes Merkmal eines Christen. Nun nichtsdestotrotz, man kann es den Christen in Jerusalem gar nicht verübeln, dass die erst einmal ein paar Fragen stellen und sich fragen, mal sehen, ob das wirklich so ist. Denn wir sehen die skeptische Haltung, die sie haben in Vers 27, richtig? Alle fürchteten sich vor ihm. Und da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Nun wird Christen manchmal vorgeworfen, sie seien naiv. Und wir haben keinen Grund, naiv zu sein. Denn die Veränderung, die Jesus schafft, die wird so deutlich und so radikal sein, dass man sie auch erkennen kann. Veränderung, wenn du gläubig bist, die muss sichtbar sein. Und so wird dieses Problem, dass die Jünger hier ihre Zweifel haben, ob Saulus wirklich errettet ist, nicht einfach ignoriert und gesagt, ach, Wer bist denn du, dass du das in Frage stellst? Sondern es wird angegangen und wird miteinander besprochen und gelöst. Und wir sehen dann in Vers 27, wie Barnabas jetzt ein ganz klares und deutliches Zeugnis von diesem Saulus ablegen kann. Und er sagt, er nimmt ihn mit, bringt ihn zu den Aposteln und erzählt ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hat und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen hat. Und hier sehen wir ein weiteres Merkmal. Wer uns es vorhin die Gemeinschaft war, dann lenkt Barnabas den Blick auf ein weiteres Merkmal, nämlich, dass der, der gläubig ist, ein ganz klares Bekenntnis hat. Ein ganz klares Bekenntnis. Denn Barnabas kann diesen Menschen erklären, dass Saulus in völliger Freimütigkeit von Jesus Christus gesprochen hat, so wie das Evangelium ihn offenbart. Und das ist ein wichtiges Merkmal jedes Christen, dass ein Christ das Evangelium teilt, dass das Bekenntnis, das er gibt, wenn er von Jesus spricht, eindeutig ist. Und wie er das getan hat, sehen wir bei Saulus in Vers 20. Wir gehen jetzt springen ein bisschen hin und her hier in den Passagen, weil das Muster, das wir in Damaskus und in Jerusalem sehen, sehr gleichmäßig sind. Deshalb schicke ich euch von Vers 27 zurück zu Vers 20. In Vers 20 heißt es nämlich, und zugleich predigt er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also hier ist das Bekenntnis, das Saulus hatte. Er ist der Sohn Gottes. Er hat also verstanden, dass Jesus nicht nur eine historische Person war, die dann durch die Kreuzigung getötet wurde, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Und in diesem Bekenntnis liegt drin, dass er Gott ist, dass er Mensch wurde und dass er ewig lebt. Und dass er der Messias ist, der durch das Alte Testament bereits verkündigt wurde. Und so war das Zeugnis von Saulus eindeutig. Und auch so, dass andere es mitbekommen haben. Es geschieht nicht einfach im Geheimen. Er war ein Botschafter Christi und das konnte Barnabas den Christen in Jerusalem erklären. Und dann das dritte Merkmal, das Saulus hier auszeichnet als ein Christ ist, dass er leidet. Denn wieder sehen wir sowohl in Damaskus als auch in Jerusalem, dass schon sehr bald nach seiner Verkündigung sich Opposition bildet. In Vers 22 sehen wir in Damaskus, dass er die Juden in Verwirrung bringt, als er sie bewies, dass dieser der Christus ist. Und danach kommt sogar ein Mordanschlag und Saulus muss fliehen. Und dann in Vers 29 sehen wir diesen selben Saulus wieder in Jerusalem und wieder kommt er in einen Konflikt hier mit den Hellenisten. Sie aber trachteten, ihn umzubringen. Wieder Mordanschlag. Vers 30, als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Also wie gesagt, wir haben an beiden Orten, sowohl in Damaskus als auch in Jerusalem, das gleiche Muster. Wir haben einen Saulus, der sich zuerst versucht, Christen anzuschließen, der das Evangelium deutlich verkündigt und der bereit ist, Leid zu tragen. Und sogar einen Mordanschlag erfahren muss. Und hier ist diese Frucht so deutlich, dass ein Christ, der verändert wurde, ein Mensch, der dem Jesus in den Weg getreten ist, ein deutliches Leben führt. Ein Leben, das Christus sowohl in Wort als auch in Werk verkündigt. Und es ist wichtig, das zu verstehen und festzuhalten. Denn es ist so einfach, die richtigen Sachen einfach zu sagen. Es ist so einfach, die richtigen Lieder zu singen oder die Gemeinden zu besuchen und mit dem Herzen nicht dabei zu sein. Und es ist so einfach, sich irgendwelchen Christen aufzudrängen und zu sagen, ja, ich bin auch einer von euch. Und die Bibel macht so deutlich, so einfach ist es nicht. Wenn du Christ bist, dann wird sich das in deinem Leben beweisen durch eine Liebe, die echt ist, die opferbereit ist, die von Herzen kommt. Durch ein Bekenntnis, das deutlich macht, dass du verstanden hast, wer Jesus Christus ist und wie wichtig es ist, ihn zu verstehen als den einzigen Weg der Rettung. Und es wird sich auch darin zeigen, dass du bereit bist, für ihn zu leiden. Denn das ist der Punkt, wo sich die Spreu von Weizen trennt. Es wird sich darin zeigen, dass auch Sünde aus der Vergangenheit nicht kleingeredet wird, sondern die Bereitschaft auch dort ist, Leid auf sich zu nehmen, indem man Konsequenzen noch williglich erträgt. Indem man williglich den Kampf gegen Sünde führt. Und auch dann, wenn man am Boden zerstört ist im Leid, man das Bekenntnis an Christus nicht loslässt. So sieht ein Mensch aus, den Gottes Gnade verändert hat. So sieht ein Mensch aus, der sagen kann, ich habe nicht nur vom Hören sagen von ihm vernommen, sondern ich habe ihn erkannt. So verändert Gott Menschen. Und es ist der Glaube, für den wir leben. Und es ist ein Glaube, den wir haben. Henry Ironside beschreibt von einer Begebenheit auf Neuguinea. Ein junger Mann, der in seinem Stamm aufgewachsen war, nachdem er sich bekehrt hatte, ging er an einen anderen Ort, zu einer anderen Schule, genoss eine gute Ausbildung dort und kam dann eines Tages zurück in sein Dorf, in sein eigenes Dorf. Nun an einem Sonntag, wie üblich, versammelten sich dort die Christen mit Missionaren, um das Abendmahl zusammen zu feiern. Und dieser junge Mann sitzt da und plötzlich ergreift ihn ein Zittern. Der Missionar, der neben ihm sitzt, fragt ihn nachher: Was hat dich beunruhigt? Ach, sagte er, es ist alles in Ordnung. Aber der Mann, der gerade hereinkam, hat den Körper meines Vaters getötet und gegessen. Und jetzt ist er hereingekommen, um mit uns des Herrn zu gedenken. Zuerst war ich schockiert, den Mörder meines eigenen Vaters mit uns am Tisch des Herrn sitzen zu sehen, dass ich nicht wusste, ob ich es aushalten könnte. Aber jetzt ist alles gut. Er ist gewaschen in demselben kostbaren Blut. Und so nahmen sie gemeinsam das Abendmahl ein. Ironside schreibt weiter: Weiß die Welt etwas davon? Es ist eine wunderbare Sache, das Werk des gesegneten Heiligen Geistes zu sehen. Denn so, Freunde, ist das übernatürliche Werk Gottes. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Dass derjenige, der zum Glauben an Christus kommt, völlig verändert wird, völlig umgekehrt wird. Dass derjenige, der ein Feind Gottes war, jetzt ein Freund Gottes sein kann. Und das ist ein Wunder und ein Segen, den wir feiern. In jeder Taufe, in jedem Abendmahl und in jedem Zusammenkommen. Und so schließt Lukas jetzt die Passage in Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria in Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Hier sehen wir eine Gemeinde, die zuvor bedrängt wurde, die jetzt in Frieden leben kann, weil Gott selbst eingegriffen hat. Wenn ich euch jetzt nochmal die Frage stelle: Glaubst du, dass Jesus Menschen verändert? Glaubst du, dass Jesus Sünder zu Heiligen macht? Dass er völlig verwandelt, dass er transformiert, was sonst völlig unmöglich scheint. Glaubst du das? Ihr dürft antworten. Glaubst du es wirklich? Wenn du Christus kennst, dann erinnere dich daran, jeden Tag aufs Neue. Er hat mich neu gemacht. Ich bin nicht mehr der, der ich war. Ich muss auch nicht mehr so sein, wie ich war. Ich bin völlig neu. Und wenn du dann zweifelst und deine Schwierigkeiten durchmachst, dann erinnere dich noch mehr daran. Er hat mich neu gemacht. Und wenn du Christus noch nicht kennst heute Morgen, dann sei heute ermahnt, er muss es tun. Er muss dich neu machen. Er muss dich verändern. Er muss dich verwandeln. Deshalb glaube an ihn und kehre um und ordne dich diesem einzigen Gott unter. Lass mich beten. O Vater, wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Und wir staunen über die Gnade, die du an uns erweist. Wir staunen über die Gnade, die du einem Saulus gegeben hast, der das Beispiel von Rebellion gegen dich war. Und du hast ihn unter allen auserwählt, um ein Zeuge für dich zu sein. Und wir zehren heute von seinen Briefen. Wir zehren von diesem Zeugnis Und wir bekennen mit dir, mit ihm, Herr, du bist es, der völlig verändert. Herr, heute Morgen wollen wir wieder in besonderer Weise anerkennen, dass es nicht wir sind, Herr. Nichts in uns, sondern du allein, der dieses Werk vollbringt. Herr, ich bitte dich von Herzen, dass dieses Werk, was du tust, auch heute Morgen wieder all jene ermutigt, die entmutigt sind, die ihren Weg mit dir gehen und Fragen stellen, wozu das alles? Die neue Hoffnung schöpfen dürfen darin, dass du sie neu gemacht hast. Und Herr, ich bitte dich um jeden Einzelnen, der hier sitzt, der dich noch nicht kennt, dass du dieses Werk an ihnen tust, dass du sie ergreifst. Herr, lass niemanden in falscher Gewissheit sein und wirke du. Amen.